Ich hatte jemanden in der Gemeinde, der sagte mal, Christian, das darfst du nicht machen. In der Gemeinde öffentlich über Familie predigen, weil das ist nur eine Beleidigung für die, die keine Kinder haben oder nicht mehr haben oder die es nicht gelungen ist. Da muss man vorsichtig sein. Kann eine Meinung sein, ist nicht meine Meinung. Ich habe dann gesagt, nein, ich glaube, es ist umso wichtiger, dass wir als gesamte Gemeinde immer wieder hören, um was geht es. Aus verschiedenen Gründen. Ein Grund ist beispielsweise dieser. Familien, und ich darf so reden, weil ich auch dazugehöre, ist doch eine spezielle Spezie. Habt ihr schon mal eine Mutter gefragt, wie geht es dir? Die Antwort ist ganz spannend. Meistens heißt es, ja, gar nicht gut. Weißt du, mein Kind wird gemobbt und es ist so streng und was ich immer. Oder, es geht super, meine Tochter hat eine Lehrstelle gefunden. Und ich stehe da und denke, Moment, ich habe gefragt, wie es dir geht, nicht wie es deinen Kindern geht. Das ist so, Eltern, die blühen auf mit den Kindern, die leben mit den Kindern. Sie wollen alles für ihr Kind tun, geben sich hin, und das ist wunderbar. Sie wollen die Besten in den Klassen oben auf. Sie wollen sozialen Kompetenzen für, die Wünsche sind alle gut, denke ich. Und am Schluss nebenbei noch ein guter Christ sein. Die Wünsche sind alle gut, denke ich. Aber um was geht es wirklich? Und ich denke, an diesem Punkt sind wir als Gemeinde immer wieder gefragt und sind sehr wertvoll. Für uns Eltern ist die Gemeinde der Ort, wo ich merke, ach stimmt, es dreht sich nicht alles gerade darum, ob mein Kind jetzt durchschläft oder nicht. Es dreht sich nicht darum, ob die Noten jetzt eine 5,5 oder eine 4,5 waren. Es gibt noch mehr und noch Wichtigeres. Und da ist die Gesamtgemeinde immer wieder eine gute Erinnerung, wo sie sagt, du, und wie geht es im Glauben? Wie bist du mit Jesus unterwegs? Wie gehst du mit anderen um? Aber was ist die Hauptsache? Ich habe es mal versucht zu definieren und komme etwa in diese Richtung. Wirklich wichtig ist eigentlich das, was wir in 100 Jahren erleben. Wenn das, was dort immer noch Wert hat, das ist wirklich wichtig und wertvoll. Und wenn ich dann sein Kinderleben anschaue und dann schaue, wenn du 100-jährig bist, ja, dann zählt eigentlich nur noch etwas. Wofür bringst du die Ewigkeit? Alles andere ist nebensächlich. Ob du verheiratet warst oder nicht, wie viele Kinder du gehabt hast oder nicht, ob deine Ausbildung super war oder nicht und dein Lohn wunderbar oder gerade genügend, diese Fragen sind alle nebensächlich. Die wirklich wichtige Frage ist, wofür bringt man die Ewigkeit? Und wir als Gemeinde drehen ja genau um das. Es geht darum, Gott, wir wollen mit dir gemeinsam unterwegs sein, jetzt und erst recht in Ewigkeit. Das heißt, wenn Familien hier sind oder wir als Eltern hier sind, tut es gut zu merken, stimmt. Es gibt noch ein höheres Ziel als nur, wie geht es heute in der Schule meinem Kind. Aber wie sagen wir als Gemeinde den Kindern nun das richtig? Das ist immer so eine Frage. Oder ich kann als Papa reden. Ich habe, als meine Kinder im Kindergarten waren, gesagt, gut, ich bin Pastor, meine Kinder, Pastorenkind, die müssen vorbildlich sein. Also trainierte ich mit ihnen ganz viele gute Dinge, beispielsweise die 10 Gebote. Die konnten alle auswendig, ganz schnell. Die lernen wunderbar in dem Alter. Und die lernten 10 Gebote auswendig und alles Mögliche, wussten, wie es geht. Und wenn sie zusammen spielen, kommen sie in Streiten und vergessen alle Gebote. Hat nicht so gewirkt. Entschuldigung sagen, wir trainierten von klein auf. Wie sagt man, wenn man was gemacht hat? Der Knirps, Entschuldigung, und ging wieder. Ja, das wäre eigentlich richtig gewesen, aber Kind, du musst es von ganzem Herzen sagen. Aha, Entschuldigung, und ging wieder. Nein, noch intensiver. Und es übte und trainierte, bis es den Tonfall fand, wie ich zufrieden war. Aber im Herz hat das Kind gar nicht Entschuldigung gesagt. Das war nur eine Pflichtübung, weil es weiß, Papa verlangt es und als Christ muss man das tun. Spannend, wie man plötzlich so Traditionen lernt und man ist plötzlich im, ich sag mal, Religiösen anstatt im Glauben. Aber wie bekommt man das in das Kinderherz hinein, dass es wirklich glaubt, dass es von ganzem Herzen Entschuldigung sagt, dass es ernst meint? Wie geht das? Und ich glaube, daran verzweifeln viele Eltern, Sonntagsschule, Kids Club Leiter und die Verantwortliche und wir als Gemeinde. Wie kommt das Ding in diesen Kopf vom Kind oder ins Herz rein? Wie geht der ganze Glauben? Eine Schlüsselstelle, die ich dazu gefunden habe, ist ein wunderbarer, Jesus sagt, ein Prophet, es war ein Lobpreisleiter, nichts anderes eigentlich. Und dieser Lobpreisleiter lebte zur Zeit Davids und Salomos und er nennt sich Asaf. Asaf hat ein paar Psalmen geschrieben und einen Psalm habe ich heute mitgenommen von ihm, den mich fasziniert hat, den Asaf einfach auf den Punkt trifft, finde ich. Ich lese die ersten 10 Verse vor und würde anschließend ein bisschen eintauchen, was es bedeutet. Ein kunstvoll gestaltetes Lied von Asaf. Höre, mein Volk, auf meine Weisungen, habt ein offenes Ohr für meine Worte. Sprüche der Weisheit will ich vortragen. Ich will verkünden, was die Väter uns erzählt haben, wollen wir von den Großen. Für die Nachkommen Jakobs hat er Verordnungen erlassen, die seinen Willen bezeugen. Ja, für ganz Israel hat er Gesetze aufgestellt. Unsere Vorfahren befahl er, sie ihnen Kindern weiterzugeben. Denen die ganze Nachwelt soll gut Bescheid darüber wissen. Alle, die später geboren würden, sollen immer wieder bereit sein, es ihren Kindern zu erzählen. So würden sie all ihr Vertrauen auf Gott setzen und seine großen Taten nicht vergessen. Ja, dann würden sie seine Gebote halten. Auf keinen Fall sollen sie wie die Vorfahren werden, die immer wieder neu vor Trotz gegen Gott auflehnten. Eine Generation, deren Herz nie ganz Gott gehörte und die ihm nie treu war. Asaf verrät hier das Geheimnis, wie die nächste Generation den Glauben ergreifen kann. Und er sagt, es ist ein Geheimnis. Er beginnt mit den ersten Einleitungsversen und kommt dann schnell auf diesen Punkt, wo wir auf die ersten Folie sehen, Entschuldigung, habe da zu früh reingeklickt, wo es heißt, was wir gehört und erfahren haben, was wir von unseren was unsere Väter uns erzählt haben. Davon wollen wir unseren Kindern nicht vorenthalten. Das, was wir von unseren Vätern erfahren haben. Was war das? Wenn wir uns zurückerinnern, egal ob du nun 30 oder 80 Jahre alt bist, was hast du von deinen Vätern, Müttern nach Geistlichen gehört? Von deinem leiblichen Vater, deiner leiblichen Mutter? Was ist das, was sie dir weitergegeben haben? Was ist wertvoll? Was ist wichtig? Was war es von deinen geistlichen Vätern und Müttern, die dich im Glauben geprägt haben? Was haben sie dir immer wieder gesagt, dass du es bis heute noch auswendig weißt? In der Gemeinde. Das, was wir erfahren haben, sollen wir auch weitergeben. Es kann gut sein, dass du sagst, Moment, nein, also nicht das. Die haben sowas von negativ geredet. Ich muss das und dieses. Die haben mich eingeengt. Ich durfte nicht, wie alle anderen. Die haben dich vielleicht klein gemacht, keine Wertschätzung gegeben. Das gibt es. Abgewiesen. Ja, vielleicht sogar gesagt, du bist nichts wert. Es kann sein, dass deine väterlichen Vorbilder nicht so waren, wie du es gewünscht hättest und wie du es verdient hast. Es ist möglich. Und es tut mir leid, wenn du das erleben musstest. Dir wurde geraubt, dir wurden schöne Vorbilder geraubt. Dir wurde geraubt, was das Vorbild ist, wie man glauben darf, und dir wurde geraubt, was Gott für ein Vater ist. Weil die leiblichen Väter in der Gemeinde als Glaubensväter sowie zu Hause als Vater und Mutter sind eigentlich Abbilder vom Vater im Himmel. Und wenn du geprägt wurdest und enttäuscht wurdest, ist es gut möglich, dass du den Vater im Himmel nicht immer als der liebende Vater siehst, sondern andere Eigenschaften hinzukommen, die eigentlich nicht zum Vater im Himmel gehören. Ich möchte dich ermutigen, wenn dir das passiert ist und du merkst, vielleicht heute hört er Predigt, dass du gar nicht so frei bist, den liebenden Vater zu sehen. Bring es vor Gott. Meistens hilft es nicht alleine. Ihr habt hier eine Gebetsecke, ich glaube, es ist heute jemand hier. Geh zu der Person und sag, bete für mich, ich möchte frei werden von Bildern, die nicht stimmen, die nicht wahr sind über Gott. Du darfst auch zu Matthias gehen oder zu mir oder anderen kommen und sagst, der kann für mich beten oder die kann das. Nimm es hinzu und löse dich von diesen Bildern, weil die stehen im Wege, dass du Gott als wahren Vater erkennen darfst. Vielleicht sagst du, was ist das für ein Thema? Also mir ging es so in meinem Leben, ich hatte wirklich einen wunderbaren Vater als Vorbild, leiblich wie in der Gemeinde, wo ich einfach Raum bekam zu glauben. Und vielleicht geht es dir auch so. Du bist dankbar um deinen Vater, um deinen geistlichen Vater in deinem Leben, sagst, so gut, dass ich die hatte. So gut, was sie mir beibrachten. Dinge, die ich heute zehre davon. In schwierigen Zeiten darf ich sagen, nein, ich weiß, dieser Gott ist gut, das ist mein Vater. Wenn du das erlebt hast, dann ermut ihnen live. Es ist keine Selbstverständlichkeit, sie sind zum wahren Vater im Himmel. was unsere Väter uns erzählt haben. Ich denke, es ist der erste Schlüssel, den ich heute von vier merken, euch weitergeben möchte. Bevor ich darauf komme, richtig. Was haben sie weitergegeben? Und das ist eigentlich der wahre Grund, was weitergegeben werden soll. Denen, die nach uns kommen, wollen wir von den großartigen Taten des Herrn erzählen. Hier kommt das Beispiel von den 10 Geboten oder dem Entschuldigungssagen von meinen Kindern. Ich versuchte, ihnen beizubringen, was man tun muss. Aber Asaf sagt, nein, wir müssen was anderes erzählen. Und ich glaube, wenn du an deine Väter und Mütter denkst jetzt, die Vorbilder waren im Guten, die haben genau das getan. Die haben von den großartigen Taten des Herrn erzählt. Die schwärmten dir vor, wie gut Gott ist und was er tat, dass er vertrauenswürdig ist, dass er liebenswürdig ist. Die haben gestaunt, was für ein Gott es ist, und du kamst mit und stauntest auch darüber. Und das ist das erste Stichwort, das du mitnehmen darfst, staunen. Ja, Gott möchte, dass wir über ihn staunen, immer wieder neu. Uns überraschen lassen, was für ein großartiger Gott das ist. Und ich glaube, das ist der erste Schlüssel für die nächste Generation. Wenn unsere Kinder, als Gemeinde gesagt, staunen können über Gott, ist die Basis ganz gut gelegt. Sie ist aber noch nur eine Basis, geht noch weiter. Auch Asaf schreibt weiter dann im nächsten Vers, oder zwei Verse weiter heißt es, die ganze Nachwelt soll gut Bescheid darüber wissen. Alle, die später geboren würden, sollen immer wieder bereit sein, es ihren Kindern zu erzählen. Gut Bescheid wissen. Ich erlebe häufig, wie Kinder Fragen haben und dann sagt man so, was soll ich jetzt sagen? Ich weiß es gar nicht. Und merke dann, wie ich irgendwo, doch, irgendwo steht doch sowas, aber ich weiß nicht mehr wie. Und ich komme an meine Grenzen mit meinem Gut Bescheid wissen. Oft motivieren meine Kinder mich, dann selbst zu forschen und noch mehr zu entdecken. Und das ist gut. Ich bin selbst neugierig. Neugierig, was ist es? Weshalb? Kinder haben natürlich diese Neugierde. Bei uns ist es manchmal etwas abgestumpft. Aber diese Neugierde ist was ganz Gutes. Zu entdecken, was Gott eigentlich alles getan hat. Und das ist das zweite Schlüsselwort heute. Entdecken. Ich glaube, dass wir berufen sind, immer wieder neu zu entdecken in der Bibel, was dort steht, aber auch in deinem Leben, was Gott sagt. Wir haben heute im ersten Lied wunderbar gesungen, wir sind ein Brief Christi. Ja, wir sind an uns, wir dürfen an anderen Menschen entdecken, was Gott geschrieben hat. Wenn wir in der Gemeinde sind, entdecken wir am anderen, wie Gott auch noch ist, wie Gott zum Ausdruck kommt, wie man ihn erlebt. Wir dürfen entdecken und neugierig sein und nicht, ah, das ist der, der erzählt wieder seine Geschichte. Und dann zu Hause am Tisch so, ja, es war so langweilig, der hat wieder seine Geschichte erzählt wie immer und dieser hat sein Gebet viel zu lang gesprochen, das kennen wir auch. Und das ist nichts von Neugierde, das ist das Gegenteil. Da ist kein Entdecken mehr da, sondern es ist ein Ich weiß alles, es gibt nichts Neues auf Erden. Nein, Gottes Welt ist so groß, da kann man bis heute weiter forschen und entdecken und staunen. Kleines Beispiel, die großen Wissenschaftler, die staunen bis heute, wo sie überall Gott entdecken, in den kleinsten Molekülen und noch kleiner, wo überall Gott drin ist und was er sich gedacht hat. Und meistens findet man den Link zur Bibel und sagt, es war eigentlich schon da. Wir haben so nicht entdeckt. Ich glaube, es geht weiter. Wir werden neue Dinge entdecken auf der Welt, in der Schöpfung, wo wir in der Bibel plötzlich im Anschluss merken, stimmt, es ist ja schon da gewesen. Gott hat es schon gemacht, er wusste es schon. Ja, Entdeckungen ist was Wunderschönes. Ich möchte euch ermutigen, entdeckt noch mehr. In der Offenbarung gibt es eine Stelle, wo jemand nicht mehr entdeckt hat, sondern das andere Wort lau geworden ist. Offenbarung 3. Können nicht lau sein. Hier kommt ein schöner Vers wahrscheinlich. Um Unbekehrte, die Gott nicht kennen. Es geht um uns. Er klopft an unsere Tür an und sagt, ich möchte dich wieder beleben. Ich möchte wieder ein Herz kommen, dass du wieder entdecken kannst und neugierig bist, wo Gott überall drin ist und wie er dein Leben prägt. Vielleicht ist das heute dein Gebet, dass du sagst, Gott, lass mich wieder eine Leidenschaft zum Entdecken bekommen. Eine Sehnsucht, dass ich wieder entdecken kann und staunen kann. Und noch mehr wissen will, was für ein Gott das du bist. Der Psalm geht aber weiter, gleich im nächsten Vers. Alle, die später geboren werden, sollen immer wieder bereit sein, es ihren Kindern zu erzählen. Alle, die später geboren werden, sollen immer wieder bereit sein. Ich kenne das, immer wieder bereit sein zu erzählen. Das ist manchmal streng. Oh, schon wieder erzählen, nochmals sagen. Also mit den Kindern, das ist unglaublich zu Hause manchmal. Ich kann jeden Tag sagen, nehmt euren Schulothek und es kommt ins Regal. Und ja, ich mache es. Ich so, hast du es verstanden? Weißt du, wie es geht? Ja, ich weiß, wie es geht. Ich habe es verstanden. Gut, nächsten Morgen oder Mittag, wenn sie nach Hause kommen, zack, in der Mitte auf den Boden. Es geht nicht in den Kopf. Und manchmal weiß ich nicht, was ich tun soll. Und dann merke ich, wie ich mit der Zeit die Geduld verliere. Und wenn ich die Geduld verliere, kommt etwas Neues auf. Etwas Hartherziges. Etwas Kaltes. Etwas Ungeduldiges. Aber nicht das, was ich eigentlich meinen Kindern geben will. Es kann auch hier in der Gemeinde passieren, wenn du immer wieder sagst und niemand hört es. Und du findest, oh, jetzt habe ich gesagt, ich sage es nicht mehr, ich schweige. Dann werde ich stumm. Ziehe mich zurück innerlich, distanziere mich von dem Miteinander und werde verbittert. Ja, das immer wieder ist eben nicht etwas, das wir aus eigener Kraft tun können. Das immer wieder bereit sein, davon zu erzählen, ist nicht, gebt ihr Mühe, dann klappt es. Es braucht eben den Vers vorne an, den ich gebracht habe als Offenbarung. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Es ist nicht meine Kraft, dass ich die Geduld habe. Doch es macht es manchmal einfacher, wenn man die eigenen Kinder liebt. Und je weniger nahe man den Personen ist, fällt es manchmal schwerer, die Menschen zu lieben. Aber es ist die Liebe, die es ausmacht, dass ich Geduld habe mit dem anderen. Oder ein anderes Wort dafür, dass ich immer wieder aufstehe und immer wieder tue, dass ich Leidenschaft habe. Diese Leidenschaft, heißt im Wort selbst schon, hat immer wieder mit Leiden zu tun. Und trotzdem schafft das Leiden es nicht zu gewinnen. Sondern es ist eine Leidenschaft, die weiterbrennt. Wenn du das kennst und langsam verbittert wirst, schweigsam wirst, aufgegeben hast, hartherzig, ich möchte dich ermutigen, kämpf den Kampf der Leidenschaft, kämpf um deine Leidenschaft, dass du wieder leidenschaftlich bist. Weil deine Bitterkeit ist eine Falle für dich selbst, ein Gefängnis, wo du dich einmummelst, die anderen gehen weiter, du selbst bleibst stehen. Es ist schade um dich, wenn du selbst nicht um dich sorgst. Hab Acht auf dein Herz, dass du nicht verbitterst. Sei leidenschaftlich. Aber bemühe dich nicht darum, sondern frage darum, dass Gott zu dir kommt, dass der Heilige Geist dich erfüllt, wieder neu erfüllt vielleicht, wie im Psalm 53, neu erfüllt und du wieder seine Kraft hast, zum leidenschaftlich fürs Evangelium einzustehen und nicht aus Verbittertheit. Weil die Leidenschaft, die ist anziehend, das andere nicht. Asaf schreibt weiter im nächsten Vers. So würden sie ihr Vertrauen auf Gott setzen und seine großen Taten nicht vergessen. So würden sie ihr Vertrauen auf Gott setzen. Wunderbar, wie es Asaf in diesem So. Das ist wie zusammenfassend, was Entdecken und der Leidenschaft mit diesem Staunen, Entdecken und der Leidenschaft, so funktioniert es. Dann geht es. Dann kommt's und sie geben setzen ihr Vertrauen auf Gott. Sie setzen ihr Vertrauen auf Gott. Und da ist ja das Vertrauen wieder, wie es so schön formuliert. Ja, Moment, auf was setze ich mein Vertrauen? Ein anderes Wort ist meine Hoffnung. Auf was setze ich meine Hoffnung eigentlich? Auch auf diesen Gott? Natürlich, wir sind ja Christen, wir setzen alle auf Gott, geht mir auch so. Und trotzdem merke ich, wie manchmal etwas hinzukommt und sich hineinschleicht in mein Herz. Ich setze mein Vertrauen auf Gott um meine Autoversicherung. Wenn ein Schaden passiert, schaut da meine Versicherung dann schon. Ich vertraue auf Gott und mein Vermögen. Ja, wenn es knapp wird, ich habe noch was auf der Seite. Ich vertraue auf Gott und mein Wissen. Ich weiß, wie es geht. Es gibt ganz viele Punkte, auf wo du dein Vertrauen auch noch setzen kannst, neben Gott. Das Wissen, meine Gesundheit, mein Können, meine Impfung, meine Beziehungen. Überall, wo man sagt, darauf vertraue ich, jetzt ist es gut. Aber wir sollen unser Vertrauen auf Gott setzen, nur auf ihn. Wir kommen später noch auf eine Geschichte, wie jemand auch auf Gott und etwas versetzt hat. Ich möchte Mut machen, diese Dinge wieder loszulassen, wo wir auch noch die Hoffnung hineinsetzen. Es ist gut, dass wir es haben, nicht falsch. Aber nicht darauf vertrauen. Wenn es nicht verhebt, sage ich mal Schweizerdeutsch, sagen Gott und ich habe dich und es ist immer noch genug. Es ist okay. Und nicht darum kämpfen, dass ich das andere dann doch irgendwie bekomme. Ich habe es ja im Namen Gottes schon erarbeitet, also muss ich daran festhalten. Dass ich die Freiheit habe, die Dinge wieder loszulassen, wenn es an der Zeit ist. Das heißt, das Vertrauen auf Gott setzen. Gerade in unserer guten Wohlstandskultur, die wir genießen dürfen und nicht falsch ist. Aber das Vertrauen auf Gott setzen hat viel mit dem einem Stichwort zu tun, dem vierten von heute, Hingabe. Dann geben wir uns Gott hin und sagen, wir vertrauen dir. Ich wurde anfangs gefragt, was ich gelernt habe, mit dem Wohnwagen unterwegs zu sein. Und das war genau dieser Punkt der Hingabe, wo ich merkte, ich komme nicht zu kurz, wenn ich mich hingebe, wenn ich mich Gott hingebe. Meine Familie kommt nicht zu kurz, meine Kinder kommen nicht zu kurz, wenn sie keine Freunde haben oder all Monat neue Freunde haben. Und kaum meint man, man sind Freunde, geht man wieder weg. Nein, sie kommen nicht zu kurz. Das ist Hingabe. Und das ist das, was wir uns wünschen. Matthias, als Pastor wünschen wir euch, dass die Gemeinde Hingabe lebt zu Gott. Aber ich muss ehrlich sein und auch wieder lernen, ich darf nicht von der Hingabe predigen, wenn ich davor nicht von dem Staunen, vom Entdecken und der Leidenschaft predigte. Weil sonst geben wir etwas hin, dass wir gar nicht selbst staunen darüber, sondern wir geben das hin, was man hingeben muss. Wenn du das Gefühl hast, nicht gedrängt fühlst von, jetzt musst du das noch hingeben, dann darfst du zu Schritt 3, 2 und 1 zurückgehen. Weil dort ist der Schlüssel, die Basis der Hingabe. Und dasselbe bei unseren Kindern. Wenn sie sich nicht hingeben an die Gemeinde, an Gott, an sein Reich, dann geht es nicht darum, dass sie sich noch mehr bemühen müssen, um sich hinzugeben, sondern wird es daran fehlen, dass sie zu wenig staunen können über Gott. Dass sie zu wenig entdeckt haben, wer Gott ist und dass er verlässlich ist. Und dass sie zu wenig Leidenschaft bekommen haben, um so zu leben. Die Hingabe ist, wie Asaf schreibt, ja dann, ist eine Folge von dem, was passiert ist. Es ist nicht ein weiterer Schritt, den man tun muss. So würden sie alle ihr Vertrauen auf Gott setzen und seine großen Taten nicht vergessen. Und dann kommt ein wunderschöner Vers. Ja, dann würden sie nach Seite halten, leistet ist, ja, zu merken, ich muss gar nicht nach den Geboten leben streben, sondern ich darf Grundlagenarbeiten machen. Und dann werden sie dorthin getrieben, dass sie nach den Geboten leben möchten. Das ist eine Antwort. Meine Kinder möchten nach meinen Regeln leben, weil sie wissen, was wir als Eltern geben, gut ist und ihnen gut tut. Und nicht aus Furcht, weil sie Angst haben, dass sie sonst eine Strafe bekommen. Sie möchten es, weil sie wissen, dass es eigentlich gut ist. Manchmal ist es mehr Wissen, manchmal ist es mehr Spüren, es ist nicht immer das Gefühl und das Gleiche in unserem Glaubensleben. Ich halte die Gebote heutzutage nicht mehr, weil ich muss und das passiert, sondern ich möchte den Segen nicht verpassen, den Gott in den Geboten hat. Ich möchte bei den Geboten nahe sein, weil ich weiß, dass das Beste ist für mich, auch wenn ich es nicht immer verstehe. Aber ich glaube, dass Gott mehr versteht als ich und deshalb wage ich es und setze mein Vertrauen darauf. Ihr seht den Zusammenhang. Ja, dann würden sie nach Gottes Geboten leben. Im Neuen Testament gibt es eine Geschichte, die ganz ähnlich ist. Es kommt jemand auch zu Jesus und sagt, ich bringe zuerst den Satz, stimmt, die Folie hilft mir manchmal, beim Konzept zu bleiben. Auf keinen Fall, sagt Asaf dann weiter, sollen sie wie die Vorfahren werden, die sich immer wieder voller Trotz gegen Gott auflehnten. Eine Generation, deren Herz nie ganz Gott gehörte. Und das ist der Schlüssel. Das Herz gehörte dieser Generation nie ganz Gott. Und dann ist es schwierig, die Gebote zu halten, wenn das Herz nicht bei Gott ist. Oder eben in den Worten von Jesus, der Mann fragte, was ist das Wichtigste? Und Jesus sagte, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Hingabe, mit aller Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Es ist die Zusammenfassung von heute. Kurz gesagt, hier haben wir es, Entschuldigung. Von ganzem Herzen. Einfach ganz einfach entdecken, so wie es ist. Von ganzem Verstand entdecken und sehen, mit dem Denken mehr entdecken. Mit ganzer Kraft, man kann auch Leidenschaft sagen, und mit ganzer Hingabe. Um das geht es, Jesus. Er sagt, das ist das, was Gott möchte. Dass diese vier Punkte eigentlich laufen, normal sind. Es geht nicht ums einzelne Gebot, ob man richtig oder falsch tritt. Sondern die Frage ist, wo ist unser Herz? Deshalb kann Jesus Petrus ganz am Ende in Markus Evangelium sagen, im Johannes Evangelium, liebst du mich, Petrus? Auch wenn du mich verraten hast, liebst du mich? Er fragt nach dieser Liebe, nach diesem ganzen Herzen. Für mich ist es Psalm 78 wirklich ein Schlüsselerlebnis geworden in meiner Beziehung mit Gott und wie ich die nächste Generation prägen darf, in dieses Staunen, Entdecken und die Leidenschaft hineingehen. Ich glaube, unabhängig davon, ob du alles richtig machst heute oder nicht, hat Gott die eine Frage. Gehört dein Herz voll und ganz ihm oder nicht ganz? Hast du ein Misstrauen noch gegen Gott? Dinge, die du unsicher bist, sagst du, Gott, wirklich vertrauenswürdig? Wirklich entdeckungswürdig? Dann geh und bete darum, dass er dir die Augen öffnet. Bitte darum, dass du sehend werden darfst im geistlichen Sinne. Erkennen, was Gott für dich bereit hat. Weil da ist noch ganz viel Schönes, der für dich bereit hat. Paulus sagt, indem wir das Ebenbild des Herrn schauen, sehen werden, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet. Du wirst verändert in seinem Anblick. Es wird so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Des Geistes. Der bist, der die Umgestalterin, du bist der Motor. Und ich danke dir, dass du deinen Geist gesandt hast und ausgegossen hast über deinem Volk, dass wir von dir lernen dürfen und selbst erkennen dürfen, was es geht. Ich bitte darum, dass du Raum einnimmst in uns, in all diesen Bereichen, wo vielleicht du noch nicht gleich regieren darfst, wo wir noch nicht verstanden, entdeckt haben, was noch alles da ist mit dir und dass du uns Raum schaffst. So, dass wir der nächsten Generation Briefe Christi sein dürfen. Briefe, wo die anderen wirklich staunen dürfen, wie man mit dir unterwegs ist. Danke, dass du uns als Vorbilder gesetzt hast. Wir selbst staunen dürfen, entdecken dürfen und dass einfach nebenbei andere mitlaufen dürfen und lernen. Deine Ideen sind großartig, Gott. Wir loben dich. Amen.